Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Heute wieder tatsächlich in meinem Bettenkeller. Ich habe jetzt einige Aufnahmen gemacht. Eine habe ich in Frankreich über Telefonmeeting, Zoom-Meeting gemacht. Und dann war ich noch in Darmstadt gewesen, habe mit dem Politiker aufgenommen. Und jetzt bin ich wieder hier und erfreue mich meines Sets sozusagen. Und ich habe auch eine ganz spannende Person dabei, die endlich mal, muss ich tatsächlich sagen, weil ich hatte da auch Anfragen auch schon von Hörern gehabt, die gesagt haben, wann kommt denn bitte endlich mal jemand aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie? Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich versuche da Kontakte hinzukriegen und zu machen, ist ja auch nicht ganz mein Metier. Aber dann schrieb mich eine Frau Borowik an. Und die sagte, wir haben hier einen Arzt, der unbedingt mal mit dir sprechen will. Und dann sagte ich, wer ist das denn? Und dann sagte die, das ist der Chefarzt der Klinik, der Professor Dr. Stefan Bender. Herzlich willkommen.
Freut mich.
Und deswegen, ich bin ganz glücklich darum, dass endlich mal einer da ist, der uns auch ein bisschen was über Kinder- und Jugendarbeit erzählen kann. Haben wir ja auch so ein bisschen grob schon vorgesprochen. Und wir haben am Anfang natürlich wieder ein Getränk. Und ich will nicht sagen, dass es mich an den Rande der Verzweiflung gebracht hat. Aber es war schon sehr speziell. Und zwar haben wir einen Rotwein. Aber ich glaube, du referierst da besser selber drüber, weil ich kann es nicht so gut.
Ja, ich habe eine Verbindung nach Spanien und auch dort lokal zu bestimmten Regionen. Und der Rotwein aus Rumia war so meine erste Erfahrung mit spanischem Rotwein, der ja doch ein bisschen trockener und kräftiger ist als so den Rotwein, den ich aus Deutschland kannte. Und habe auch mein Psychologiestudium, was mich die Heidelberger Psychologen leider nicht neben Medizin her haben machen lassen, dann in Spanien per Fernstudium gemacht, was manchmal auch einfacher war, dann nach Spanien zur Prüfung mit Ryanair zu fliegen, als irgendwo in Deutschland mit dem Zug hinzufahren. Insofern durch die spanische Connection freue ich mich sehr über den Rotwein. Meine Kiddies sind auch alle zweisprachig, Deutsch, Spanisch.
Also eine richtige Affinität zu Spanien. Und warum musste es gerade ganz genau aus dieser Region sein? Einfach weil du die halt gut kennst, so wie du sagst? Oder sagst du ja auch, ich kann ja irgendeinen spanischen Rotwein, wenn ich nicht organisiert kriege.
Also alle kennen Rioja und so die gängigen Rotweine. Und das ist aber die Sorte, die ich damals getrunken habe, auch zu den privaten Anlässen und wo die lokalen Leute sehr stark von überzeugt waren, weil das war halt ihr spezifisches Produkt und ihr Rotwein, deswegen eben die aus Rumia.
Okay, dann probieren wir den mal. Dann einmal Prost. Und, was sagst du als Profi?
Doch, ist sehr gut. Also die entfaltet auch so ein bisschen die Wirkung dann erst so richtig, wenn man schon runtergeschluckt hat, so im Nachgang. Das ist schon schön.
Du hattest ja noch geschrieben, es sollte ein Gran Reserva sein. Das ist aber kein Gran Reserva, ne?
Ja, nee, muss nicht.
Wäre schön, wenn. Ja, wenn es einen gäbe. Aber das ist keiner, ne, oder?
Nee. Das ist aber Selección Rey Limitada, also auch schon sowas Limitiertes von der Edition hier.
Okay, sehr cool. Ich habe auch eine Affinität zu Spanien, aber meine Mutter wohnt schon seit gefühlt 100 Jahren auf Mallorca. Mhm. Und das heißt zweimal im Jahr, also für mich ist Malle zweimal im Jahr sozusagen. und dann besucht man halt dann die Mutter, also auch die Oma, ne? Und dementsprechend.
Da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht mit der offenen Rotweinflasche auf der Straße erwischt.
Ja, habe ich gelesen, das stimmt. Genau, die Playa de Palma wird immer kontrollierter. Sehr gut. Ich würde sagen, du erzählst mir einfach erstmal ganz kurz was über dich. Ich habe tatsächlich auch einiges rausgeschrieben, aber du kennst dich natürlich besser, als ich dich kenne. Und ich würde dann Dinge ergänzen, die mich total interessieren. Aber einfach, dass die Leute dich ein bisschen kennenlernen. Wo kommst du her? Was machst du? Du hast ja schon gesagt, dass deine Kinder auch zweisprachig Spanisch aufgewachsen sind. Das heißt, Affinität zu Spanien ist da. Und ich habe auch schon nachgelesen, dass du ja in Madrid auch was gemacht hast, wo jeder denkt, hat aber viel Zeit sozusagen. Also sowas kann man ja nur machen, wenn man viel Zeit hat. Und dann auch noch zum Schluss dann Chefarzt einer Klinik zu werden. Gerne.
Also als ich damals Abitur gemacht habe, hatte ich mir eigentlich überlegt, ob ich nicht wie mein Vater dann Jura studieren soll oder Informatik, und musste aber zur damaligen Zeit noch eben Wehr- oder Zivildienst machen und habe dann den Zivildienst angetreten und dort eine Stelle in einem heilpädagogischen Kinderheim bekommen. Und das war eine super Zeit. Wir waren dort als Betreuer mit zuständig und im Gruppendienst mit eingesetzt und fand das total spannend, mit den Kindern auf die Ausflüge zu gehen und mitzukriegen. Nachbereitschaften waren super, weil ob ich jetzt in meiner Zivi-Wohnung geschlafen habe oder dort auf der Gruppe, dann habe ich noch ein bisschen Arbeitszeit angerechnet bekommen und konnte dann im Urlaub, den ich so generiert habe, noch mein Pflegepraktikum gleich machen, um das noch vor Studienbeginn irgendwie reinzuquetschen, und habe mich dann nochmal komplett umentschieden und habe gesagt, nee, soll nicht Informatik sein, sondern ich möchte gern was mit Menschen machen und mit Kindern und Jugendlichen machen und möchte gucken, gerade diejenigen, die es nicht so leicht haben, und auch besser zu verstehen, warum manche bestimmte Schwierigkeiten mitbringen. Deswegen habe ich mich dann bei damals Herrn Resch in Heidelberg in die Kinder- und Jugendpsychiatrie-Vorlesungen auch mal gesetzt und geguckt, wäre denn das so was für mich, und fand das total spannend. Herr Resch war ja früher auch mal Schauspieler und hat entsprechend dann vorgetragen in seiner auch wienerischen Manier, und das fand ich schon sehr beeindruckend und habe mir gesagt, okay, ich komme noch mal wieder, und dann aber nicht mehr als Zivi, sondern würde das gern auch ein bisschen beeinflussen, wie dann mit den Kindern umgegangen wird. Das waren dann schon auch schwierige Situationen zum Teil, die aber zumindest mich dann bewogen haben zu sagen, nö, ich muss ganz was anderes machen, und habe auch angefangen, Medizin zu studieren mit dem Ziel, hinterher Kinderpsychiater zu werden. Ich glaube, das machen jetzt auch nicht so viele. Und weil halt die Heidelberger Psychologen, als ich dann nach dem Grundstudium dort angekommen bin und gesagt habe, so, jetzt habe ich mein Physikum rum, jetzt würde ich gern Psychologie als Zweistudium machen, haben die gesagt, nö, ist nicht. Wenn sie mit Psychologie angefangen hätten, würden wir sie Medizin dazu nehmen lassen. Aber andersrum machen wir nicht. So, dann haben wir gedacht, gut, ich will es aber trotzdem machen. Und da es in Deutschland im Fernstudium nur die Möglichkeit gab, Magister irgendwie zu studieren, und ich aber gerne ein Äquivalent zum Diplompsychologen haben wollte, habe ich dann an der Spanischen Fernuniversität gemacht. Und die ist in Madrid lokalisiert. Ich war aber eigentlich nicht in Madrid, sondern habe die Prüfungen meistens dann in Girona bei der Nähe von Barcelona oder unten bei Murcia so dann gemacht. Oder aber auch hier in Köln, weil in Köln, nämlich in der Nähe von Bonn als ehemaliger Hauptstadt mit dem spanischen Konsulat, dann in Köln in der Nähe von Groß St. Martin, da fanden dann auch immer die Auslandsprüfungen für Deutschland mit statt.
Okay, ja. aber das, weil ich darauf referierte, das hat doch bestimmt auch viel Zeit gekostet. Wie lange hast du das Studium gemacht? Wie lange ging das?
Sind ganz normal 5 Studienjahre, also so wie wir in Deutschland 10 Semester haben, sind es dort 5 Studienjahre. Die habe ich auf 6 ausgedehnt, weil es halt dann doch parallel war zum Medizinstudium und zur Promotion, die ja dann auch noch machen musste und habe es Gott sei Dank dann punktlandungsmäßig mit der Geburt auch abgeschlossen gekriegt, weil danach wäre es dann auch nicht mehr gegangen. Also dafür für Promotion und Zweitstudium ist halt im Prinzip die komplette Freizeit dann drauf gegangen. Aber wie gesagt, gerade vor dem ersten Kind ist dann wenigstens da der Abschluss noch fertig geworden.
Genau, das heißt aber, du bist jetzt einfach noch zusammengefasst gesagt, du bist Psychologe und Arzt.
Genau.
Das ist für manche Leute, die nur eins der beiden Studiengänge machen, schon manchmal nicht schaffbar. Und dann denke ich mir, wenn das an der Fernuni oder an der Fernschule in Madrid war, war das dann auch komplett auf Spanisch? Oder also die Inhalte?
War alles komplett auf Spanisch.
Und das heißt, die Sprache liegt dir schon in der Kindheit mit so? Oder musstest du die auch hart lernen?
Die musste ich mehr oder weniger hart lernen. Das war der einzige Vorteil davon, dass mein Vater damals darauf bestanden hat, dass ich unbedingt Latein machen soll und habe dann als dritte Fremdsprache noch Französisch mit dazu genommen. Und ab der 9. Klasse, deswegen mit Latein und Französisch gab es schon mal so ein bisschen eine Basis dafür. Habe aber tatsächlich erst an der Uni dann angefangen, Spanisch zu lernen. Vorher konnte ich nicht und habe mich dann ein bisschen reingemogelt, weil der A1-Grundkurs in Spanisch, der war ewig überbelegt, weil alle für ihr Auslandssemester in Barcelona gerne genau einen Kurs, nämlich den allerersten, belegen wollten. Dann habe ich in so ein Buch zum Selbststudium gekauft und so, habe den übersprungen und mich für einen zweiten Kurs angemeldet. Und da bin ich dann reingekommen, weil den zweiten Kurs und ab da, den machen dann wieder viel weniger, genau. Weil alle immer nur den allerersten Kurs machen. Und da wäre so nicht reingekommen. Okay. Und so habe ich es dann am Sprachlabor an der Uni.
Ich muss mal hier was zitieren, was ich aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich ja auch schon mit meinem Professor vorgesprochen, unter anderem. Aber ich habe ja auch zum Beispiel mit dem Palliativprofessor Dr. Volz gesprochen. Und dann bin ich so am Surfen über den Stefan Bender und dann finde ich den Satz: deutschlandweit und international einer der führenden Neurophysiologen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da habe ich gesagt, ich habe wieder die Großkopfersten eingeladen, die wir sozusagen in Deutschland haben. Siehst du dich auch so?
Also was wir, glaube ich, tatsächlich gut können, ist mit Hirnströmen, also mit EEG, dann messen, wie das Gehirn funktioniert und über was man Quellenanalyse lernt, zurückrechnen, wo es im Gehirn herkommt. Wir haben damit eine gute Zeitauflösung, also können gut festlegen bei motorischen Prozessen, was ist denn Bewegungsvorbereitung, was ist Durchführung, was ist hinterher so Kurzzeitgedächtnis. Das geht mit dem Kernspinnen, mit anderen bildgebenden Methoden nicht so gut, diese Zeit so rasch zu erfassen. Dafür ist unsere räumliche Auflösung viel schlechter. Also wir können nicht so gut sagen, ist es jetzt die Hirnstruktur oder eine andere, die es jetzt ausgemacht hat. Da muss man es so ein bisschen kombinieren. Also was mich schon immer interessiert hat, ist zu verstehen, wo kommt Verhalten und Gefühle eigentlich her. Und da können wir, glaube ich, das ganz gut sichtbar machen. Natürlich einer relativ grundlegenden Ebene, nicht was einzelne Gedanken sind, sondern eher welche Prozesse dabei im Gehirn ablaufen. Und wir haben mit Neurostimulation, da haben wir Magnetstimulation oder auch Gleichstromstimulation, können wir das Gehirn auch nicht invasiv beeinflussen und tatsächlich stimulieren. Irgendwann kriegen wir vielleicht auch mal für die Neurologie, Psychiatrie solche Anwendungen wie den Herzschrittmacher in der Kardiologie. Da sind wir noch sehr weit von weg, weil das Gehirn halt viel komplizierter ist als das Herz. Aber zumindest sind wir auf dem Weg unterwegs, um irgendwann mal da zu landen.
Ich habe auch gelesen, du bist einer der Ersten, der das EEG und die RTMS kombiniert hat bei Kindern.
Genau, also ich habe irgendwann nach meinem Studium und nach der Doktorarbeit musste ich nochmal damals einen Drittmittelantrag stellen, weil sonst hätte es keine Stelle gegeben in Heidelberg für mich. Also mussten wir die irgendwie schaffen und haben dann ein Projekt beantragt, wo ich beim Kopfschmerzpatienten mit Migräne und ohne haben wir EEG gemessen und TMS stimuliert, weil bei Migräne gerade auch die Erregbarkeit vom Gehirn eine große Rolle spielt. Und dann war ich erstmal ganz überrascht, weil was ich gar nicht erwartet hatte, auf den Magnetstimulationspuls gab es einen riesigen Ausschlag im EEG, den bei Kindern so noch keiner beschrieben hatte und der bei Kindern auch viel größer ausgefallen ist als bei Erwachsenen. Wir hatten damals kein eigenes TMS-Labor. Ich musste für das Projekt in die Neurologie fahren und mir einen Magnetstimulator ausbeugen, den mir damals der Professor dort netterweise nach Bitteln und Betteln auch zur Verfügung gestellt hat. Und der dann, als wir später dann in Annals of Neurology die Publikation draußen hatten, ganz erstaunt war und gesagt hat, ja, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt mit dem zusammengestückelten Inventar da doch auch auf was kommen. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass bei Kindern diese Reaktionen auf den Magnetpuls, das unreife Gehirn, dass der deutlich größer ausfällt als bei Erwachsenen. Und es gibt jetzt neuere Befunde auch aus Köln, wo Christian Krefkes das bei
Schlaganfall... Auch ein Arzt, den ich kenne, der hat bei mir auf Station auch schon gearbeitet.
Der das bei Schlaganfallpatienten dann gemacht hat und auch herausgefunden hat, dass wenn über den Schlaganfall dann das Gehirn nicht so gut vernetzt ist und so ein bisschen disconnectiert, sagen wir, dann kommen eben diese größeren Potenziale zustande. Und es könnte sein, dass bei den Kindern dadurch, dass die Vernetzung eben noch nicht so ausgeprägt ist wie bei Erwachsenen, wir eben diese viel größeren Amplituden sehen. Und das war damals auch so eine erste Forschungserfahrung, dass die besten Ergebnisse die sind, die man eigentlich gar nicht erwartet, weil wir wollten eigentlich uns ganz andere Sachen angucken und waren dann ganz überrascht, als wir auf einmal da diese Ausschläge im EEG gesehen haben.
Also für mich klingt das super spannend. Man muss auch sagen, dass ich natürlich auch aufgrund von meiner medizinischen Erfahrung, rein psychiatrisch natürlich, mit den ganzen Begriffen eigentlich auch umgehen kann und das auch grob verstehe, was du erzählst. Aber ich habe mir überlegt, und weil ich das halt auch ein spannendes Thema finde und dass und wir ja auch einige Hörer haben sozusagen, die vielleicht medizinisch gar nicht so viel Ahnung haben und einfach sagen, ich höre mal so einem Kinder- und Jugendpsychiater zu. Und dann habe ich mir überlegt, wie würdest du denn jetzt, sagen wir, ich orakel jetzt einfach mal, wie würdest du einem Sechsjährigen erklären, was du da machst? Und also was ist ein EEG, was ist eine RTMS, was wird da passieren, was soll das helfen und bei welcher Krankheit hilft es? Und wenn du das ungefähr mal so erklären könntest, weil dann verstehen nämlich auch alle Zuschauer das, wie würdest du das machen?
Also mit dem EEG messen wir die Hirnströme, wenn die Nervenzellen im Gehirn, wenn das Gehirn arbeitet, geben den kleinen Strom ab, ähnlich wie er aus der Steckdose kommt, nur viel, viel, viel schwächer. Deswegen haben wir da relativ empfindliche Signale und die versuchen wir mit unserer Technik so zu verstärken und größer zu machen, dass wir sie auch sehen und messen können. Und wenn wir einen Magneten, was man ja vielleicht kennt, wenn Dinge magnetisch sind und man Eisen damit aufheben kann, so einen Magneten an den Kopf halten und sich dieses Magnetfeld ändert, also der Magnet sich verändert, können wir damit im Gehirn das Gehirn und die Nervenzellen kurz anregen. Da merkt man daran, wenn wir diesen Magneten an den Kopf halten und einen kleinen Puls in einer bestimmten Hirnregion abgeben, dann zuckt auf einmal der Finger. Also das ist die Anregung von den Nervenzellen, weil eben mein Gehirn auch den Finger steuert und wenn ich dann da das Gehirn anrege, dann zuckt auch der Finger. Das finden auch die Kiddies dann meistens eher ganz spannend, was man da so
machen und die fragen kann. Doch bestimmt auch, ob das weh tut, ne?
Es also tut nicht weh. Man merkt so einen kleinen Tastimpuls, wie wenn man mit dem Finger drauf klopft, so ein bisschen an der Kopfhaut. Man hört auch einen Klick von der Spule. Also Klick und Klopf und der Finger zuckt. Aber weh tut's überhaupt nicht. Da passen wir auch auf und stellen das so ein, dass wir die Schwelle, wo überhaupt der Finger anfängt zu zucken, nicht stark überschreiten, sodass es immer auch nur so ein leichtes Zucken ist. Und deswegen sind wir von irgendwelchen schmerzhaften Sachen also wirklich ganz weit weg.
Und bei welcher Krankheit hilft das?
Wenn man nicht nur einmal stimuliert, sondern öfter stimuliert, dann kann das auch nachhaltige Effekte haben, die längere Zeit anhalten und hilft bei Erwachsenen, aber auch Kindern und Jugendlichen, wenn die längere Zeit ganz traurig sind und eine Depression haben. Also es kann die Stimmung auch nachhaltig verbessern, wenn andere Sachen wie Gespräche und Psychotherapie und so nicht geholfen haben.
Ich habe da eigentlich meine größte Frage zur Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil ich ja rein Erwachsenenpsychiatrie gearbeitet habe. Und das habe ich halt auch schon oft gehört und habe das aber noch nie so wirklich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in Aktion gesehen. Aber stimmt es, das ist jetzt so ein Gerücht, das ich hier reinschmeiße, einfach nur auch für mein Wissen, stimmt es, dass man in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht so, ich nenne es mal, mit Diagnosen um sich schmeißt? So, dass man auch aufgrund der Brandmarkung der Kinder nicht direkt sagt, der hat das, die hat das. Oder dass man auch sagt, okay, die sind eh in der Pubertät, da ändert sich ja auch noch viel und da können noch Akzentuierungen sozusagen sich entwickeln. Oder welche Hintergründe hat? Oder stimmt es überhaupt, was ich sage? Kann ja auch sein, dass ich total einen Quatsch rede.
Nee, überhaupt nicht. Also das stimmt auf jeden Fall und zwar auch aus zwei Gründen oder auch in zwei Bereichen. Der eine Bereich, wo es ganz deutlich ist, sind das, was im Erwachsenen die Persönlichkeitsstörungen sind. Da sagen wir eben, im Kindes- und Jugendalter ist die Persönlichkeit noch nicht voll ausgeprägt, sondern ändert sich wirklich noch viel und ist sehr flexibel. Inzwischen weiß man ja auch bei Erwachsenen, dass die Persönlichkeitsstörungen gut behandelbar sind. Aber ganz früher dachte man, Persönlichkeitsstörungen kriege ich nicht mehr verändert. Und das war dann natürlich der massive Stempel. Und da waren wir dann gerade bei den Kindern und Jugendlichen sehr zurückhaltend und haben immer gesagt, auch wenn die Symptome so ähnlich sind, eine Persönlichkeitsstörungsdiagnose geben wir nicht. Da sind wir inzwischen weniger zurückhaltend, seit man eben auch weiß, auch bei den Erwachsenen, dass es gute Behandlungsoptionen gibt und wir natürlich auch möchten, dass die spezifischen therapeutischen Techniken dann bei den Kindern auch angewendet werden und nicht aus einer Zurückhaltung, oh bloß nicht eine Diagnose vergeben, dann vielleicht auch die spezifische Therapie, die notwendig wäre und effektiv, dann halt nicht zur Anwendung kommt. Aber Persönlichkeitsstörung ist ein ganz wichtiger Punkt, wo sich bei den Kindern und den Jugendlichen noch viel tut. Und es ist auch so generell bei allen Diagnosen, dass sich die klassische Ausprägung und eine Symptomatik, so wie es in den Handbüchern, wir haben in Europa den ICD und in den USA den DSM, das sind Handbücher, da steht drin, und eine Depression hat die und die Symptome, eine posttraumatische Belastungsstörung hat die und die Symptome. Und je jünger Kinder oder Jugendliche sind, desto stärker können sich die Symptome verändern und sind gar nicht mehr so spezifisch. Erwachsene nach einem Trauma kriegen die klassischen Flashbacks, können das auch entsprechend berichten, sind nervös, vermeiden die traumaauslösenden Situationen, sodass wir die Diagnosekriterien abgehakt bekommen. Bei einem Kind unter Umständen habe ich dieses spezifische Bild gar nicht, sondern Jungs werden möglicherweise eher fremdaggressiv, unruhig, hauen drauf, aber berichten nicht von Flashbacks in der klassischen Symptomatik, sodass wir diese Kategorien wie bei den Erwachsenen, bei den Kindern weniger haben und mehr so auf Einzelsymptome gucken und auf funktionelle Zusammenhänge. Wie also, und das Verhalten von den Kindern auch immer als einen Lösungsversuch verstehen. Wie kann ich jetzt ganz normal, so wie alle, mit meiner Situation umgehen und das für mich bewältigbar machen, sodass wir immer auch ein bisschen den Sinn im Verhalten der Patienten suchen.
Ich würde mal, gerade weil viele sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen können und ich ja auch aus meiner aktiven Arbeit sozusagen kategorisch sagen kann, ich habe keinen unter 18, Das bedeutet ja, dass die unter 18-Jährigen dann alle bei dir sind sozusagen, wenn es um die Psyche geht. Wie kann ich mir so einen Alltag in so einer Kinder- und Jugendeinrichtung, Psychiatrie vorstellen?
Kinder- und Jugendpsychiatrie ist so eine Mischung aus Landschulheim oder Kinderheim, also eine vollstationäre Kinder- und Jugendpsychiatrische Station hat in der Regel zwei Bettzimmer meistens. Manchmal in den moderneren Einrichtungen sind Duschen schon in den Zimmern mit integriert. Manchmal gibt es Duschen tatsächlich auch nur auf dem Gang und sind immer zwei Patienten, wenn das so passt, beieinander. Und die müssen sich natürlich erstmal dran gewöhnen, jetzt tatsächlich ein bisschen wie im Landschulheim nicht mehr zu Hause zu sein, sondern in so einer Gruppe von Gleichaltrigen mit für sie erstmal fremden Betreuern. Es finden natürlich Fachtherapien statt mit Musik, Kunsttherapie. Wir haben auch über einen Förderverein mit organisiert Reitprojekte oder den Spielezirkus ab und zu bei uns. Also wir versuchen natürlich auch mit kreativen Sachen, die die Kinder und Jugendlichen dann motivieren, mitzuarbeiten. Gibt die Einzelgespräche. Klinikschule findet morgens statt oder auch der Besuch der Heimatschule.
Ist sie dann auf Station, diese Schule? Kommen dann Lehrer auf die Station oder wie kann man sich das vorstellen?
Für ganz am Anfang können Lehrer auch auf Station kommen. Das ist vor allem im geschützten Bereich dann der Fall. Die jüngeren Kinder sind ansonsten bei uns in einem Schulhaus auf dem Gelände, wo Grundschule ist. Das ist unsere Villa Gunterbund mit dem Drachen oben drüber.
Ja, habe ich schon mal gesehen, ja.
Und die Älteren sind in der Lindenburger Allee. Das ist so fußläufig ein paar hundert Meter weg von der Klinik, was auch sehr sinnvoll ist, weil bei einigen Kindern gerade und Jugendlichen der Schulweg dann so eine gewisse Hürde darstellt und auch eine Trennung der Settings. Da bin ich in der Schule, da lerne ich und da bin ich auf Station. Das ist jetzt für ein paar Wochen so mein Semi-Zuhause oder mein Trainingslager. Also es soll ja zu Hause nicht ersetzen, sondern nur wirklich eine Trainingsgrundlage bieten, damit es dann hinterher zu Hause oder auch in der Jugendhilfeeinrichtung der Anteil der PatientInnen, die dann hinterher in die Jugendhilfe gehen oder schon vorher auch in der Jugendhilfe waren, hat deutlich zugenommen und liegt mittlerweile über 50%. Also dann zu trennen und zu sagen, hier ist Schule und da ist Station, macht auch viel Sinn.
Ich würde an der Stelle gerne den Markus Lanz machen und sagen, ich habe da noch ganz viele Fragen zu und ich muss da nochmal nachfragen, aber ich muss jetzt mal ganz kurz Luft holen, nochmal ein Stückchen Wein trinken und wir hören uns dann gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Ich muss noch mal zu dem Thema Klinik und Schule nachfragen, weil ich kann mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die sagen, okay, die Kinder sind krank, also erstmal unabhängig, welche Krankheit sie haben, die sind doch krank, die sind doch im Krankenhaus und jetzt fangt ihr dann direkt am besten am nächsten Tag schon wieder mit Schule an und dann müssen die in die Schule gehen, können nicht erstmal gesund werden und dann in ihre eigene Schule gehen. Oder was ist das Konzept dahinter?
Für viele Kinder ist eine Tagesstruktur wichtig, weil ich kann nicht 24 Stunden am Tag Therapie machen und ich kann auch nicht 24 Stunden am Tag mit den anderen Kindern, auch selbst die Jüngeren, irgendwo spielen, sondern die Aufrechterhaltung von gewohnten Abläufen ist total wichtig, auch die Kinder wieder an Schule ranzuführen. Also wir haben etliche Kinder, die zuvor Wochen, Monate und zum Teil sogar Jahre nicht mehr in der Schule waren und die sich erstmal wieder dran gewöhnen müssen, auch an die sozialen Kontakte mit anderen Kindern, an die Befürchtungen, wie bewerten mich die anderen jetzt, wenn ich irgendeinen Beitrag im Unterricht mache. die da erst wieder rangeführt werden müssen. Und dafür leistet die Klinikschule einen total wichtigen Beitrag. Der Unterricht ist auch in kleinen Klassen. Das heißt, da sind nicht 30 beieinander, sondern eben 4 oder 5. Mit primär genau diesem Ziel, wieder an Lernen heranzuführen. Also das Ziel ist nicht, den Lehrplan durchzuknüppeln und die bestimmten Inhalte zu vermitteln. Man kann dort zwar sogar auch Abschlüsse durchaus erwerben, aber das wichtigste Ziel ist, überhaupt wieder am Unterricht teilnehmen zu können. Und für die einen zu lernen, nicht direkt rauszubrüllen, für die anderen zu lernen, sich wieder Dinge zu trauen, für andere mit Gedächtnisschwierigkeiten, Konzentrationsdefiziten umzugehen oder nach einer Psychose wieder im kognitiven Training an Sachen anzuknüpfen. Also sind ganz unterschiedliche Fragestellungen und die Sonderpädagogen aus der Klinikschule gehen da wirklich mit viel Feingespür auch dran. Also es geht nicht darum, jetzt den Kindern primär Leistung abzuverlangen, sondern wirklich ihnen wieder Schule nahe zu bringen und dass sie inklusiv hinterher in der Regelschule wieder zurechtkommen können.
Ich habe auch 2 Kinder. Ich habe eine Tochter, die ist 5 und eine andere Tochter, die ist 1. Und jetzt habe ich mir so gedacht, auch als Vater, aber auch schon vorher habe ich mir das schon gedacht, mit wie vielen Jahren kommen die Kinder und die Jugendlichen zu? Also Kinder, dann kommen die zu euch?
Wir haben überwiegend so ab Vorschulalter. Es gibt auch bei den Jüngsten schon Fütterstörungen, Schlafstörungen, die dann die ganz frühe Entwicklung betreffen. Da bedeutet Therapie sowieso überwiegend Arbeit mit den Eltern, weil es dann primär darum geht, dass die Eltern die Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen und lernen, wie sie auch mit bestimmten, also mit Kindern mit bestimmten besonderen Bedürfnissen dann umgehen können. Die sehen wir weniger. Wir sehen überwiegend ab spätem Kindergarten, Grundschulalter. Da nehmen dann gerade bei den Jungs die Verhaltensauffälligkeiten zu, die ja eher externalisieren sind. Also die hauen eher jemand anderen auf die Nase. Bei den Mädels ist dann der große Anstieg mit der Pubertät, wenn dann affektive Störungen, also Depressionen, Angststörungen zunehmen oder aber auch Essstörungen, Selbstverletzungen. Da überwiegt dann so ab der Pubertät dann die Inanspruchnahme bei den Mädchen.
Wenn ich mir vorstellen würde, da sitzt jetzt als ein Beispiel, da sitzt irgendwie so ein 6-jähriges Mädchen vor mir, so alt wie meine Tochter, schwerst depressiv, freut sich nicht, was eigentlich so theoretisch, ich sage jetzt mal so dieses typische Kinderbild ist, Lachen und Freude und Interesse am Spiel und so. Und du musst dann, also was heißt du musst, aber du arbeitest dann mit der in jeglicher Therapieform oder sprichst einfach nur mit der. Ich könnte mich daneben sitzen und weinen. Also weißt du, wie ich meine? Ich könnte das über mein Herz gar nicht bringen, ein Kind zu sehen, so leiden zu sehen, in so einer Depression eingebunden zu sein oder in jeglicher anderen psychiatrischen Krankheit auch, ne? Also ich meine, ist das nicht hart?
Bei so jungen Kindern ist es glücklicherweise auch noch seltener. Wir haben tatsächlich starke Depressionen dann mehr bei den Jugendlichen. Man muss sich natürlich abgrenzen. Also wenn man sich selber ganz aus der Bahn werfen lässt, und das geht ja dann hin bis zur Suizidalität und dass man auch Angst um die Patienten haben muss, dass sie den nächsten Termin auch wirklich sicher wahrnehmen. Das darf man nicht zu sehr mit nach Hause nehmen und die Patienten müssen auch das Gefühl haben, ich kann das meinem Therapeuten zumuten. Also nichts Schlimmeres, als wenn eine Patientin oder ein Patient da sitzt, weil Kinder haben dann natürlich auch ein Gespür dafür und dann denken, weil das passiert ihnen manchmal ja auch bei den Eltern, oh, jetzt bloß nichts erzählen, weil meine Therapeutin, mein Therapeut dekompensiert jetzt völlig, wenn ich dem so die inneren schrecklichen Sachen erzähle. Also die müssen das Gefühl haben, meine Therapeutin, mein Therapeut ist da stabil und kann das aushalten. Ist jetzt nicht kalt und den interessiert das nicht nur einfach nicht, sondern interessiert sich da schon dafür, aber ich kann ihr oder ihm das das Zumuten. Das ist, glaube ich, total wichtig und tatsächlich auch ein Hauptteil der Arbeit, das auszuhalten und das zu teilen, damit man das nicht mehr alleine mit sich ausmachen muss, sondern eben auch raus kann. Und man ist nur wirksam, wenn man gerade auch bei der Depression dann eher guckt, ohne Stress. Aber doch, wie komme ich wieder in eine relativ stressfreie, aber doch Aktivierung wieder rein? Selbst wenn es am Anfang keinen Spaß macht, aber zumindest erstmal überhaupt was tun, dann kommt auch die Freude schneller wieder, als wenn ich mich nur ins Bett lege und die Decke über den Kopf.
Das sind dann auch die Aussagen, die dann die Depressiven gar nicht hören wollen, ne? Die dann immer sagen, nee, also kluge Sprüche, Herr Doktor, aber brauche ich jetzt nicht. Also wäre das bei uns dann, wenn man da so ein bisschen zu motiviert rangeht und sagt, komm, ich weiß, Sie haben eine Depression, aber stehen Sie mal auf und so. Das ist ja immer so ein bisschen so dieses, was den Pflegekräften und auch den Ärzten vorgehalten wird, die dann immer so sagen, jetzt lassen Sie mich mal in Ruhe in meiner Depression. Und also das meine ich total respektvoll gegenüber den Patienten, ganz ehrlich. Aber man weiß ja auch, wie du schon sagst, dass durch diese Reaktivierung des Tuns dann halt auch wieder die ersten Schritte kommen, die dann halt zur Genesung beitragen, auch wenn es halt total schwierig ist.
Das ist immer die Gratwanderung. Also auf der einen Seite verstehen und Verständnis zeigen und auf der anderen Seite schon auch nicht da stehen bleiben, sondern eine Veränderung wieder anstoßen. Weil natürlich macht das Verhalten für die Patienten erstmal total viel Sinn. Weil die sind ja nicht blöd, sondern sind ja schlau und würden sich nicht so verhalten, wenn es nicht erstmal Probleme löst. Die Schwierigkeit ist nur, dass man dann in so einen Pseudo-Zustand kommt, der erstmal so eine gewisse Erleichterung bringt. Wenn ich mich total zurückziehe, dann ist der Stress erstmal weg. Ist ja sehr gut und per se auch so als Schutzmechanismus nicht verkehrt. Nur wenn ich mich dann ewig zurückziehe, verpasse ich halt auch total viel und das wäre schade. Deswegen ist unsere Aufgabe, die Familien und die Patienten aus diesem eingeigelten und stabilen Zustand erstmal wieder rauszuholen und auch so ein bisschen zu provozieren, weil wenn wir jetzt nur Verständnis haben und nur drauf warten, dass man selber aktiv wird, das ist auch zum Teil ja eine Strategie, die wir machen, aber halt nicht nur, weil sonst ändert sich auch nichts. Das heißt, es gehört zu einer erfolgreichen Therapie manchmal auch ein bisschen Konflikt mit dazu, weil wenn der Therapeut, die Therapeutin nur nett ist, dann ist es zwar nett, aber es ändert halt auch nichts. Also auch die Eltern sind nett und die Freunde, aber es ist halt keine Therapie.
Das ist so ein bisschen immer dieser Grundsatz, mit Reibung erzeugt Wärme, ne? Dass immer, wenn so ein bisschen knirscht im Gebälk und so ein bisschen Probleme auftauchen, dann hat man ja auch so das Gefühl, dass sich halt was bewegt, auch wenn das halt eher negativ ist. Ich würde, bevor wir jetzt auch auf deine Hauptthemen und auch einer der Gründe, warum du heute bei mir im Podcast bist, würde ich gerne noch eine etwas ungelenke und vielleicht ja immer wieder oft diskutierte Frage stellen, einfach weil ich glaube, dass es die Leute interessiert, die unseren Podcast heute hören. Und ich auch weiß, natürlich auch positiv weiß natürlich, dass das, was ihr da tut, auch sehr gut und richtig ist. Aber ich auch weiß, dass es oft diskutiert wird. Wie ist das mit dem Thema Medikamente und Kinder?
Das ist kein ganz einfaches Thema, wo Eltern auch große Befürchtungen haben. Weil man möchte natürlich gerade im sich entwickelten Gehirn nicht mit erstmal dem Holzhammer Medikament irgendwas machen, wo man sich hinterher Vorwürfe machen muss. Wie konnte man nur? Und die Ängste von Eltern oder auch Patienten gehen halt dahin, verändert das jetzt mich und meine Persönlichkeit oder gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, die ich nicht kontrollieren kann, die vielleicht auch so schnell nicht wieder weggehen. Und da, glaube ich, hilft nur eine neutrale und informative Aufklärung, was Medikamente machen und auch was sie nicht machen. Und zu schauen, welchen Stellenwert haben sie und dass wir gut schauen, was bekommen wir mit Psychotherapie ohne Medikamente hin und wann ist so ein Zeitpunkt gegeben und in welchem Verhältnis auch steht jetzt so die Wirkstärke von der Psychotherapie und der Medikation, also wann sollte man doch auch Medikamente in Betracht ziehen, weil es ist total unfair, umgekehrt, wenn es wirksame Medikamente gibt, jetzt nur so aus Prinzip, ich will meinem Kind halt kein Medikament geben und das Kind hat aber totale Schwierigkeiten, kommt in der Schule nicht zurecht, hat Konflikte, eckt überall an, fliegt raus aus der Schule. Und wenn ich dann meinem Kind mit ADHS aber halt nun mal keine Stimulantien geben möchte, weil das muss das irgendwie alleine hinkriegen, genauso gut könnte ich auch sagen, ich will jetzt keinen Gips und muss jetzt mit seinem gebrochenen Arm so irgendwie alleine hinkommen. Also wir wissen, dass Elterntrainings und Psychotherapie und alles auch mit genügend Zeit gute Effekte haben kann. Richtig eingesetzt in der richtigen Situation, aber es gibt auch Konstellationen, wo man einfach sagen muss, die Medikamente wirken schnell und stark und wenn jetzt wirklich Zeitdruck da ist und die Schule droht, wir werfen sonst morgen raus, dann ist auch die klare Empfehlung der Leitlinien, direkt zur Medikation zu gehen und nicht noch 20 Versuche irgendwie therapeutischer Art vorzuschalten. Insofern ist Medikation und Kinder immer kein ganz einfaches Thema, aber ich glaube, man muss sehr klar darüber aufklären, was kann Psychotherapie leisten, was kann sie nicht leisten und umgekehrt, was können eben Medikamente und was können sie nicht. Und dann muss man entscheiden und wirklich Vorteile und Nachteile abwägen, wie bei allen anderen therapeutischen Entscheidungen auch.
Das heißt aber, dass ihr ja auch die Problematik habt, dass ja wir in der Erwachsenenpsychiatrie können halt in der Visite den Patienten selber fragen und sagen, was willst du? Willst du nehmen? Willst du nicht nehmen? Das sind die Nebenwirkungen oder das sind die Wirkungen und das erwarten wir davon. Aber wenn ihr das mit den Kindern sozusagen in der Visite klärt, dann ist ja der nächste Gang immer erstmal zu den Eltern oder zu dem Erziehungsberechtigten oder zu dem Vormund sozusagen, die dann entscheiden müssen, machen wir das oder nicht?
Das ist natürlich stark altersabhängig und völlig richtig. Bei jungen Kindern adressieren wir auch direkt und primär erstmal die Eltern und besprechen das mit denen und versuchen aber immer auch schon bei den jüngeren Kindern altersangemessen Kinder mit einzubeziehen. Eltern sind ja auch in gewisser Weise da das Sprachrohr und entscheiden das ja auch nicht aus dem luftleeren Raum, sondern so wie sie denken als Sorgeberechtigte, so ist es für unser Kind jetzt am besten. Und insofern macht es immer viel Sinn zu hören, was die Kinder dazu sagen. Jugendliche sowieso, ab einem gewissen Alter entscheiden das die Jugendlichen dann irgendwann ja auch mehr oder weniger alleine, auch wenn wir bis 18 noch die Unterschrift der Eltern mit brauchen. Da haben wir ja aber auch schon dann eine gewisse Schweigepflicht den Eltern gegenüber. Also das ist so von überwiegend mit den Eltern und ein bisschen Kinder eingebunden, dann immer mehr ansteigend, mehr mit den Kindern schon direkt auch ausgemacht und dann beide Informationen, was denken die Eltern, was denken die Kinder und das dann gebündelt und hoffentlich zu einer gemeinsamen Entscheidung, wo dann auch alle mitgehen können. Und wichtig ist, wir beraten nur. Wir entscheiden nicht, sondern entscheiden müssen halt die Familien und das sind erstmal überwiegend die Eltern, die aber altersangemessen die Kinder einbeziehen müssen und auch nicht so entscheiden, wie es die Eltern wollen, sondern wie die Eltern denken, dass es für die Kinder, was die Kinder eigentlich wollen.
Wir sind ja eine universitäre Einrichtung hier in Köln an der Uniklinik und da werden ja viele Studien gemacht und ich habe ja von der netten Frau Borowik, die mich übrigens vor der Kita auch schon mal abgefangen hat und hat gesagt, Sie sind doch der von dem Podcast, den ich da angeschrieben habe. Und ich dann gesagt habe, ja. Und so, dann hat man sich nämlich auch mal gesehen. Und sie hat mir ja auch erzählt, dass es da eine Studie gibt, die jetzt in Köln durchgeführt wird bei Ihnen im Haus. Also mit Frau Borowik und mit dir und mit auch noch anderen Leuten wahrscheinlich. Und das ist die sogenannte CARE-Studie. Und bevor ich mir ein Abzwirbel, das zu erklären, würde ich dich bitten, das zu gerne mal zu umreißen, was das ist, was ihr da macht und auch, wo vielleicht auch unsere Zuhörer und Zuschauer von dem Podcast vielleicht auch ein Teil davon sein können.
In der CARE-Studie geht es um Jugendliche und natürlich auch die Eltern der Jugendlichen mit Symptomen, wo wir abklären, ob ein Psychoserisiko besteht. Und was neu ist an der CARE-Studie, dass neben einer umfangreichen klinischen Untersuchung auch künstliche Intelligenz mit eingesetzt wird, die anhand von Bildgebungsdaten dann eine, wir sagen, Risikostratifizierung vornimmt. Das heißt, dann werden Gruppen gebildet, wie hoch das Risiko ist, später mal eine Psychose zu entwickeln. Und dann, je nachdem, wie hoch dieses Risiko ist, auch ein spezieller Therapiearm ausgewählt wird. Das heißt, je nach Risiko bekommt man dann die passende Intervention in der Hoffnung, dass wir darüber auch die Übergangsraten Richtung Psychose reduziert bekommen. Also wir haben, so wie in vielen medizinischen Fachrichtungen jetzt eben geprüft wird, was kann künstliche Intelligenz da beisteuern und wie kann sie Medizin jetzt nicht unmenschlicher, sondern effektiver machen. Eben hier in der Erwachsenenpsychiatrie, die das parallel für die Erwachsenen macht und weil Psychosefrüherkennung natürlich auch die Jugendlichen tangiert, da dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, glaube ich, ein sehr schönes Angebot. Und wenn ein entsprechendes Risikosyndrom festgestellt wird, gibt es eben eine psychotherapeutische Intervention. Das heißt, wenn jemand eher nicht so gern Medikation nehmen würde, das wäre mit der Studie auch nicht verbunden, sondern eben wirklich eine therapeutische Vorbeugung, damit eine Psychose später nicht auftritt.
Du sagst ja auch zu Psychose vorbeugen oder auch um zur Erkennung, ob eine Psychose auftreten könnte. Bindet das auch zum Beispiel Jugendliche mit ein? Ich meine, ich referiere da auf ein Thema, was gerade schon seit April hier wie die Sau durchs deutsche Dorf geprügelt wird, auch die drogeninduzierte Psychose, zum Beispiel auch bei Cannabismissbrauch. Ist das auch so ein bisschen, was ihr damit einbindet? Oder habt ihr da ganz allgemein nur Psychose mit dabei?
Also Cannabis und Drogen können natürlich Psychosen triggern. Und als Auslösefaktor mit dienen. Kurze psychotische Symptome können eben auch Bestandteil von so einem Risikosyndrom sein. Insofern sind die nicht per se ausgeschlossen, wobei jetzt die reine, also eine Drogenintoxikation, also eine weiter bestehende Drogenwirkung, das würden wir vorher auch über ein Screening dann ausschließen. Das sollte nicht der Fall sein. Aber jetzt mehrere kürzere Episoden, wo schon Halluzinationen oder so aufgetreten wären, das wäre durchaus möglich. Und um das geht es eben auch mit, weil dann zeigt sich eben diese Empfindlichkeit für die für auch eine länger dauernde Psychose dann darüber, dass die Drogen in der Lage sind, die Symptome auszulösen.
Und umso mehr Leute damit machen, umso besser ist es natürlich, ne? Also ich meine, das macht ja die Studie aus sozusagen. Deswegen auch so ein bisschen der Aufruf an Zuhörer, dass wenn ihr in der Nähe von Köln oder vielleicht auch von weiter weg hierher kommen wollt und da mitmachen, sozusagen auch im Rahmen natürlich von Gesundheitsfürsorge, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Das ist eigentlich eine sehr gute Sache, weil man hat einen Vorteil für sich. Man bekommt eine Versorgung, die so von den Krankenkassen sonst nicht finanziert würde. Also wirklich eine besonders gute Versorgung. Und zusätzlich kann man auch noch was für alle anderen machen, die in einer ähnlichen Situation sind, weil die Daten hinterher ausgewertet werden, sodass nicht mehr der Einzelne erkennbar ist, aber dass man hinterher sagen kann, ob der Algorithmus, der angewendet wird, also so diese Unterscheidung in verschiedene Risikoklassen, dann die Therapie effektiver macht. Also man kann was für andere tun und nimmt für sich auch nochmal eine zusätzliche, besonders gute Versorgung mit.
Und dass die Zuschauer das verstehen, wie wäre der Weg? Die rufen dann an der Uniklinik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an und sagen, ich will da mitmachen unter den Links, die man sicherlich im Netz finden kann. Ich kann auch gerne in den Shownotes unten bei mir im Podcast da auch einen Link reinsetzen, dass die da direkt draufklicken können. Und was würde dann passieren? Werden die dann eingeladen? Müssen die dann eine Woche bleiben? Oder wie sind da die Planungen?
Also die Termine finden alle ambulant statt. Also da muss man nicht länger am Stück bleiben, sondern kommt einfach zu den Therapie- oder den Diagnostikterminen in die Klinik. Und es würde so ablaufen, dass man dann erstmal natürlich eine Aufklärung bekommt, wo die Studie dann im Einzelnen nochmal dargestellt wird. Wenn dann eingewilligt wird und man sagt, ja, okay, finde ich gut, will ich auch nach der neuen ausführlichen Erklärung mitmachen. Dann geht's los mit der Diagnostik. Man bekommt auch dann für die neben der klinischen Abklärung, wo die Symptome also ausführlich abgefragt werden, wo man nochmal Gelegenheit hat, darzustellen, mit welchen Problemen man gerade zu kämpfen hat. Dann die Bildgebung vom Kopf.
Also CT oder MRT?
Ein MRT.
MRT.
Genau. Mhm. Also keine Strahlenbelastung. Man sollte nur nicht irgendwie Angst vor engen Räumen haben.
Obwohl wir auch noch, haben wir nicht auch ein Scheiben-MRT, wo man nicht so diesen Tunnel, das Tunnelgefühl hat bei uns in der Uniklinik? Also wo dann, ich glaube, es steht jetzt nicht eine Orthopädie sogar, das Ding?
Ja, wir brauchen momentan noch bestimmte Sequenzen in der Aufnahme, sodass wir da schon auf die
Röhrensituation, okay. Du hattest mir, also wie gesagt, also die Leute, die da gerne mitmachen wollen, und ich fand auch ein guter Punkt natürlich ist die Sache, dass es halt an der ganz normalen medizinischen Versorgung über Krankenkasse sozusagen vorbeigeht. Das ist also so eine On-Top-Leistung, die die Uniklinik aufgrund der Studie halt sozusagen auch anbietet, dass man sich da auf jeden Fall melden kann und einfach auf den Link klicken und vielleicht passt es ja für den einen oder anderen.
Ja, würden wir uns sehr freuen und würden uns an der Stelle auch nochmal bedanken wollen bei den Krankenkassen, die am Projekt teilnehmen, weil der Innovationsfonds vom gemeinsamen Bundesausschuss da möglich macht, die Regelversorgung einfach zu verbessern und weiterzuentwickeln. Und da jetzt eine ganze Reihe von Krankenkassen sich eben auch entschlossen haben, das Projekt zu unterstützen. Also das Geld kommt nicht von der Uniklinik, sondern kommt
sehr gut.
Da über die Selektivverträge dann von den Krankenkassen.
Sehr gut, dann hatten wir darüber auch aufgeklärt. Du hattest mit mir auch noch ein Thema klären wollen, was ich dann beim ersten Durchlesen dachte ich mir so, das klingt doch so ein bisschen nach unserem Erwachsenenstäb. Das ist das Homebase-Projekt. Und da bin ich, allein als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, da muss er mir noch mal zwei Sätze mehr zu sagen. Das interessiert mich. Was ist das Homebase-Projekt?
Das Homebase-Projekt geht aus von tatsächlich STAB, was es auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt. STAB nennt sich stationsäquivalente aufsuchende Behandlung. Da kommen multiprofessionelle Teams dann nach Hause und versuchen eben nicht mehr im Krankenhaus zu behandeln, sondern im häuslichen Umfeld. Was total der Vorteil ist, gerade auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei Zwangsstörungen, manche Zwänge treten nur zu Hause auf. Da kann ich die viel effektiver zu Hause behandeln als auf irgendeiner Station. Und es soll hinterher natürlich auch zu Hause funktionieren und nicht im Krankenhaus. Jetzt hat STAB das Problem, dafür müssen Termine täglich stattfinden. Wir können STAB nicht abrechnen, wenn am Wochenende keine Termine sind. Jetzt kann man mal gucken, wer Lust hat, wirklich täglich mit Terminen beglückt zu werden. Mhm. Da haben tatsächlich beide Seiten ein Problem mit. Sowohl viele Familien sagen, das wollen wir so nicht. Und auch vom Personal her ist es nicht trivial, in Zeiten von Personalmangel die Wochenendtermine abzudecken. Und wir haben auch schwer kranke Patienten, bei denen Einstieg mit STAB total gut ist, aber wir dann die Schwierigkeit haben, dass die sofort von täglichen Kontakten auf die ambulante Regelpsychotherapie mit einem Kontakt pro Woche abrupt fallen. Und wir haben uns jetzt gesagt, und das ist Homebase, diese Lücke zwischen täglichen Kontakten und ein Kontakt pro Woche, die muss man doch unbedingt schließen. Und wir müssen Eigenverantwortung auch bei suizidalen Patientinnen, die jetzt nur garantieren können, erstmal, ich tue mir zwischen jetzt und dem nächsten Termin nichts an, der vielleicht halt dann am nächsten Tag ist und dann irgendwann mal 2 Tage später und dann mal 3 Tage später. Wir müssen doch Verantwortung schrittweise zurückgeben können und nicht von täglich direkt auf, wir sehen uns wieder einmal in der nächsten Woche dann zu gehen, sodass Homebase dann ermöglicht, zwar multiprofessionell und aufsuchend zu arbeiten, also sowohl Pflege- und Erziehungsdienst, Sozialarbeiterinnen, Psychologen, Ärzte eben nach Hause kommen, dort auch mit Eltern und der ganzen Familie und den Patienten sprechen können und die Termine aber an den Bedarf anpassbar sind. Also wir haben nicht diese starren Regularien wie bei Stäb, über die sich mittlerweile auch Krankenkassen wie Versorger und Patienten eher beklagen, sondern wir versuchen, das aufzuweichen und die aufsuchende Behandlung skalierbar zu machen, dass man wirklich die Terminhäufigkeit an den Bedarf von den Patienten anpassen kann und Behandlung ausschleichen kann und sagen, so wie man beim Medikament die Dosis immer weiter reduziert, wir reduzieren jetzt auch schrittweise unsere Terminkontakte.
Und ist das so eine, wenn ich da gerade mal zwischengeredet habe, ist das so eine spezielle Sache der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder ist das eine Sache, die jetzt auch theoretisch zu mir in meine Klinik sozusagen kommt, dass ich damit auch konfrontiert bin, weil wir kennen Stäb, also dieses Konzept, dass man jeden Tag dann auch bei den Patienten zu Hause ist und Leute, die halt, und Patienten, die halt in der Lage dazu sind, halt auch aufsucht einmal am Tag und dann theoretisch sowas wie eine stationsäquivalente Behandlung, deswegen heißt es ja auch so, Aufsuchenbehandlung, dann macht, ob das auch auf uns zukommt?
Wir hoffen das sehr, weil normalerweise ist es ja so, es wird erstmal in der Erwachsenenpsychiatrie etabliert und dann übernehmen wir das irgendwann in der KJP. Dieses Mal hoffen wir, dass wir den Spieß ein bisschen umdrehen können und das jetzt zwar in der KJP natürlich erproben, aber du hast völlig recht, das ist ja jetzt kein Phänomen, was nur Jugendliche betrifft. Also es gibt auch erwachsene chronisch suizidale Patienten, mit Zustand nach Psychose und vielen chronischen, also im Prinzip eigentlich alle eher chronifizierenden Krankheitsbilder, für die das Sinn machen kann. Und wir würden uns sehr freuen, wenn das überhaupt in die Regelversorgung hinterher übernommen wird. Also wir werten das jetzt aus. Einmal tut es klinisch, hat es den Effekt, den wir uns erhoffen, sind die Behandlungserfolge hinterher stabiler, als wenn man jetzt nur ambulant nach stationär behandeln würde. Und zum anderen ist es kosteneffizient. Und wenn beides gegeben ist, dann sagen hoffentlich hinterher die Kassen und der gemeinsame Bundesausschuss, okay, es soll in die Regelversorgung übernommen werden. Und dann hoffentlich eben auch nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für die Erwachsenen. Dann kann es gut sein, dass nochmal eine Studie bei Erwachsenen laufen muss. Aber wir würden natürlich gerne da altersübergreifend dann Anstoß geben. Ich frage mich manchmal, wenn ich erklären muss, was wir da eigentlich machen, warum es das noch nicht gibt, weil es irgendwie hoffentlich so ein bisschen auf der Hand liegt. Deswegen ja, hoffe ich auch sehr, dass wir Belege dafür finden, dass es wirksam ist und dass es dann auch für alle am Ende zur Verfügung steht.
Ich würde mir ganz kurz noch ein Schlückchen von dem Wein nachschenken und habe dann genau zu dieser Sache noch eine Frage, bevor wir dann auch noch in vielleicht zwei, drei Geschichten gehen, die du mir mitgebracht hast. Bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Du hast ja schon aktiv mir wieder einen eingeschenkt. Das ist ein sportliches Glas für die letzte Viertelstunde. Ich wollte aber an der Stelle, weil du von dem Homebase gesprochen hast, würde ich gerne eine Sache fragen, / klarstellen, die wahrscheinlich anderen Leuten auch so ein bisschen in dem Kontext auf der Seele brennen können. Weil die sagen, ja, stationsäquivalente Behandlung, da fahren die mit dem Auto zu den Patienten und besuchen die und das womöglich täglich und dann halt so intermittierend weniger, wenn es dann in diesem Homebase-Projekt ist, dann sagt der Technikaffine, dann machen die keine Videocalls. Kann doch einfach da anrufen und dann sollen die da denen erzählen, wie es denen geht, dann sollen die Eltern und die Kinder sich da davor setzen, dann brauchen wir nicht einen Meter wegfahren und wir könnten wahrscheinlich viel mehr Patienten behandeln. Was sagst du zu so einer Frage?
Wir binden Videokonferenzen tatsächlich mit ein und machen einzelne Termine tatsächlich videobasiert, vor allem wenn es auch um die Eltern geht. Wir waren in der Pandemie ja gezwungen, zeitweise mehr oder weniger komplett auf Video umzustellen und haben über das Netzwerk Universitätsmedizin vom BMBF gefördert, auch versucht, die Sachen zu evaluieren, weil so blöd die Situation in der Pandemie war, musste man natürlich das Beste draus machen und dann auch sicherstellen, was geht denn per Video und was geht nicht per Video. Und wir haben am Ende eine recht hohe Zufriedenheit gehabt, sowohl von Therapeuten, Patienten als auch Eltern, und haben festgestellt, alle kognitiven Interventionen, wo es um Üben, um Psychoedukation, Aufklärung geht, auch Expositionsverfahren, also wo man sich mit Ängsten konfrontieren muss. Solche Dinge funktionieren alle sehr, sehr gut. Und da kann man tatsächlich mit Video Fahrtwege sparen und effizienter sein. Es hat den Vorteil, dass auch mehr Distanz da ist. Also Patienten trauen sich manchmal auch eher, was dann in die Kamera zu sagen, also wenn sie einem live gegenübersetzen. Das ist gleichzeitig auch der Hauptnachteil. Also es ist natürlich viel weniger dicht und es ist keine persönliche Erfahrung. Es ist halt nun mal nicht live, sondern über den Bildschirm viel distanzierter. Das heißt, gerade tiefenpsychologische Verfahren, die viel mit der Übertragungsbeziehung arbeiten oder mit emotional oder wenn man emotionale Techniken einsetzen möchte, die halt wirklich sowas Dichtes brauchen. Das geht nur in Präsenz, auch eine Aktivierung, wenn jetzt jemand richtig depressiv ist, da kann ich den im Video 10-mal voll quatschen und so, das bringt dann wenig, sondern da muss ich dann auch Dinge tun und wirklich umsetzen. Das heißt, ich glaube, bei Video ist total wichtig, dass man es richtig und gezielt einsetzt. Also nicht für alles, weil dann wundert man sich hinterher, warum es nicht so tut, wie man das möchte. Aber es ist in der Tat eins der wenigen Dinge, die wir aus der Pandemie mitnehmen, die tatsächlich Dinge ein bisschen besser gemacht haben.
Ich habe so ein bisschen meine Mutter im Kopf, die im Ohr sozusagen, die als Immobilienmaklerin arbeitet, und die sagt immer: Ja, man kann sich so ein Haus auf Bildern angucken, aber das muss man auch fühlen, das muss man sehen, da muss man drinstehen, das muss man riechen. Und erst dann kann man sagen, ob es einem auch taugt. Und ich glaube, dass das halt wahrscheinlich ähnlich ist, dass man zwar sagt, okay, ich kann mir so die ersten Informationen oder auch mal so ein Zwischenfazit da sozusagen rausziehen, aber letztendlich muss man auch mal vor Ort sein.
Ja, unbedingt. Also für bestimmte Sachen, gerade so, wie du gesagt hast, wenn es ums Fühlen geht und wirklich die Erfahrung machen, das muss live sein. Aber man kann, um dann dafür auch genügend Zeit zu haben, tatsächlich anderes dann wiederum so zur Vorbereitung und alles doch ganz gut per Video tatsächlich machen.
Schön. Du hast mir noch 2, 3 Geschichten aufgeschrieben, weil wir natürlich auch, deswegen heißt der Podcast ja auch so. Und da hast du bei der ersten Geschichte, wenn wir auf die mal kommen möchten, hast du mir was geschrieben, wo ich direkt nach dem 5. Wort irgendwie Fragezeichen im Kopf hatte und sage ich, was redet der Mann da? Also was ist das? Und du hast geschrieben, das ist eine Patientin auf einer gemeinsamen Station aus Erwachsenenpsych und KJP, also Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und sage ich, gibt es Stationen, wo Kinder mit Erwachsenen zusammen auf Station sind? Ich habe es gar nicht verstanden. Und dann hast du noch geschrieben, sie war vorbehandelt in einer Psychose und hatte viele Schnittverletzungen. Was war das für eine Geschichte und was war das für eine Station?
Also wir haben seinerzeit in Heidelberg das Frühbehandlungszentrum gehabt, was tatsächlich kreiert wurde als Joint Venture der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Erwachsenenpsychiatrie mit viel mehr Erwachsenen und ein paar Kinder- und Jugendpsychiatrischen Betten auf einer Station, um niederschwellig eben gerade für Erstmanifestationen von Psychosen ein Angebot zu schaffen, weil der Psychose natürlich irgendwo wurscht ist, ob jetzt jemand gerade 17,5 oder 22 ist, wo wir eben vom Jugendalter bis ins junge Erwachsenenalter das abgedeckt haben. Also ging bis 28 hoch und gab einige Stationsärzte aus der Erwachsenenpsychiatrie und einige aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich auch total viel von den Erwachsenenpsychiatern gelernt habe und auch gemerkt habe, dass die Kulturen extrem unterschiedlich sind, weil die sobald die Patienten 18 waren in der Erwachsenenpsychiatrie, waren die eigenverantwortlich. Und es war den Erwachsenenpsychiatern immer total wichtig, nicht zu viel abzunehmen, sondern der Patient muss die Entscheidung treffen, der Patient muss draufkommen und muss das ja auch selbstständig machen. In der Kinderpsychiatrie war immer klar, es gibt noch Eltern. Es gibt noch Jugendhilfe und wir müssen da auch so einen containenden und schützenden Rahmen haben. Und bevor das Kind jetzt ganz in den Brunnen fällt, muss man das irgendwie auffangen. Also da war noch mehr so Beälterung und auch beschützende Haltung. Und die zwei Kulturen, so ein bisschen, wir müssen das eher pädagogisch lösen und wir müssen den Patienten die Eigenverantwortung zugestehen, sind dann am Anfang durchaus auch aufeinander geprallt. Und es gab sehr spannende Dialoge und Konzepte, die aber jetzt so aus meiner Sicht am Ende wirklich, also zumindest für mich, eine extreme Bereicherung gewesen sind. Also es war tatsächlich eine gemeinsame Station aus KJP und Erwachsenenpsychiatrie. Die Patientin, die du angesprochen hast, kam, weil, wie gesagt, Frühbehandlungszentrum zur Früherkennung von Psychosen, erstmal mit Verdacht auf eine Psychose, weil man ihr Verhalten auch nicht gut erklären konnte, wirklich mit massivsten. Jemand hat mal versucht, das zu zählen und hat dann irgendwann bei ein paar hundert Schluss gemacht und gesagt, es sind jetzt über 1000 über den ganzen Körper verteilt mit frischeren, älteren Narben, also ganz viele Schnitte. Mhm. Das war so der Einstieg, wo dann auch verschiedene Einschätzungen auch aus der KJP und Erwachsenenpsychiatrie so ein bisschen aufeinander geprallt sind. Und
was waren da so diese Wortmeldungen? Also wenn ich mir vorstelle, okay, was hat der eine gedacht, was hat der andere gedacht, was waren da so für Ideen drin? Ich meine, da sind ja wahrscheinlich auch viele nachvollziehbare Ideen drin, was es sein könnte theoretisch. Also man, wie gesagt, man muss ja nicht direkt, man sieht einen Schnitt und sagt, okay, theoretisch könnte sie ja auch in eine Glasscherbe getreten sein. Bei dem Fall natürlich nicht, aber das kann ja vieles sein. Ne? Was waren da die Ideen?
War auch eine natürlich dann sehr zurückgezogene Patientin mit entsprechend auch formalen Denkstörungen, die dann aus erwachsenenpsychiatrischer Sicht erstmal als Negativsymptomatik und eben formale Denkstörungen im Rahmen einer Psychose dann einklassifiziert wurden. Die Kinderpsychiater haben wie immer erstmal funktional gedacht und nach dem Trauma gesucht, wo es vielleicht herkommen könnte. Und wir hatten tatsächlich sowohl Verläufe, wo am Ende sich eben herausgestellt hat, es gab keine Trauma, es waren Halluzinationen und tatsächlich auch Positiv- und Negativsymptome und es war eine Psychose.
Ach, krass.
Und in dem Fall allerdings tatsächlich dann auch eine Traumatisierung vorlag und erst eine Reduktion dann auch der massiven Selbstverletzungen möglich wurde, nachdem die Patientin angefangen hat, das für sich ein Stück weit zu verarbeiten. Also wir haben da, glaube ich, extrem viel voneinander auch gelernt, Dinge in so unterschiedliche Richtungen zu differenzieren.
Was aber dann auch wieder natürlich beweist, so wie das in der Medizin ja so oft ist, dass man halt Pest und Cholera haben kann. Ne? Also dass es schon eine Traumatisierung bei ihr gab, aber trotzdem auch psychotische Anteile gab, die dann dementsprechend dann halt auch erkennbar waren für die Erwachsenenpsychiater sozusagen und die Kinder- und Jugendpsychiater ganz klar auch mit dem Finger in die Wunde gehalten haben und gesagt, nee, da muss ein Trauma vorliegen, ne, dass jemand sowas macht. Ne? Und das macht die Sache ja dann noch super kompliziert. Ich meine, das sind ja auch so Fälle, ich meine, nicht ohne Grund hast du mir den aufgeschrieben, dass du den ja noch im Kopf hattest, weißt du? Also ich meine, das sind ja Erkenntnisse, wo man dann, also mir würde es wahrscheinlich so gehen, dass ich sage, okay, man sieht erstmal so die ersten Schnittverletzungen und denkt, naja gut, das könnte vielleicht eine Borderline-Störung oder irgendwas sein. Und dann aber hinten nach, ey, da sind aber noch ziemlich extremste psychotische Symptome dabei. Ist das jetzt nur die Borderline-Störung oder ist da tatsächlich ein ganz richtiges Trauma dahinter? Oder Und da wäre ich auf jeden Fall auch sehr überrascht gewesen, wenn ich das gehört hätte.
Ich glaube, deswegen ist es mir auch in Erinnerung geblieben. Es gab auch damals in Heidelberg schon Konzepte über eine Erweiterung dann der Bezugspflege, hieß damals mobiles Bezugspersonensystem, dann auch nachstationär Behandlung noch fortzusetzen.
Das waren damals äquivalent vielleicht sogar?
Damals noch nicht, aber in die
ersten
Richtung.
Schritte, ja.
Genau, also irgendwo kommt es ja her, was man heutzutage so macht. Und fand das eben sehr beeindruckend, wie dann auch die Mitarbeiterinnen, die sich gerade auch um die Patientin gekümmert haben, da den Kontakt hergestellt haben. Und ich glaube, wenn die da auch nicht so eng dran gewesen wären, weiß ich nicht, ob wir jemals dann die Sachen so berichtet bekommen hätten, wo wir dann im Nachhinein auch dann das natürlich in der Realitätskontrolle auch nochmal verifiziert haben. Aber natürlich muss auch erstmal irgendwas auf den Tisch kommen. Und ich glaube, ohne dieses dann doch auch starke Vertrauensverhältnis, wo Mitarbeiterinnen das auch ausgehalten haben, dann nicht nur auf Station das zu machen, sondern hinterher auch ambulant den Kontakt zu halten. Das war, glaube ich, ganz wichtig.
Du hast mir noch eine Patientin aufgeschrieben, die fand ich deswegen spannend, weil das auch so ein Phänomen, was heißt Phänomen, aber so eine Situation ist, die wir in der Erwachsenenpsychiatrie ja auch oft haben. Und zwar ging es um eine Suchtpatientin, wo viele intensive Gespräche geführt worden sind, emotionale Themen besprochen und dann nach Entlassung wieder einen Rückfall gab. Was war das grob für eine Geschichte und warum hast du mir die aufgeschrieben? Was ist das Besondere daran?
Natürlich finden wir es besonders schön, wenn wir eben auch persönlich wirksam sind und psychotherapeutisch wirksam sein können. Und da kommt man aber natürlich an gewisse Grenzen. Und wir haben sowohl in der Neurophysiologie am Anfang viel mit Neurofeedback gearbeitet, wo dann die EEG-Signale dem Menschen zurückgemeldet werden und man versucht, über Selbststeuerung und Kontrolle über dieses Feedback dann die Hirnströme zu kontrollieren. Und haben dann gemerkt, es gibt bestimmte Grenzen, also manche Sachen kann ich selber steuern und andere Dinge kann ich eben nicht selber steuern. Und das Gefühl hatte ich auch damals, also obwohl wir da therapeutisch, glaube ich, schon gut gearbeitet haben, da durchaus auch eine Arbeitsbeziehung aufgebaut war, die Suchterkrankung war einfach stärker. Und das war in dem Moment nicht hilfreich. Und ich glaube, in dem Spagat zwischen Biologie auf der einen Seite und zwischenmenschlichen Sachen auf der anderen Seite steht man ja auch häufig und muss dann gucken, wo interveniere ich jetzt eher psychiatrisch, dann eben doch mit Medikation, Neurostimulation und so, weil sonst kommt man irgendwann aus einer schwierigen chronischen Depression doch nicht raus. Man möchte ja gerne wieder aktiver sein, aber es klappt einfach nicht. Man möchte natürlich irgendwo gerne die Suchterkrankung loswerden, weil man ja schon die negativen Konsequenzen spürt. Aber man schafft es einfach nicht so richtig. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite so das Frustrierende, dass man merkt, naja, man wäre gerne als Mensch da wirksam. Und aber auch das Schöne dann wieder eben an der Psychiatrie, dass wir auch die Möglichkeit dann haben, da auch ärztlich und eher auf einer biologischen Ebene zu intervenieren und hoffentlich dann Lösungen zu finden. Auch ein Anreiz für die Forschung. Wir hatten damals jetzt für die Patientin leider noch keine gute, auch keine gute biologische Lösung. Deswegen müssen wir da, glaube ich, auch noch weiter dran arbeiten. Neben der therapeutischen Versorgung, die wir optimieren wollen, eben auch, wie können wir da die Ursachen noch besser verstehen und wo müssen wir dann eben auch biologisch, ärztlich unser Arsenal noch verbessern.
Stefan, ich danke dir auf jeden Fall erstmal bis hierhin. Ich muss sagen, ich bin einmal nach einer Fortbildung über eine Kinder- und Jugendstation geführt worden. Ich habe tatsächlich auch schon einmal auf einer Kinder- und Jugendstation einen Dienst verrichtet. Das war auch im Rahmen der Streikzeit. Da wurde ich tatsächlich einmal im Nachtdienst als Unterstützung auf die Jugendstation gerufen. Was auf jeden Fall eine ganz spannende Sache war und die ich aber an einer anderen Stelle in meinem Podcast auch schon mal verarbeitet habe, weil ich das halt auch eine ganz spannende und tolle und auch herzenswarme Situation fand, mit der ich dort konfrontiert war. Das kann man sich aber woanders anhören. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, als wir dann nach dieser Fortbildung kurz auf der Station waren, hatte ich eine Situation, die eigentlich eine Kleinigkeit ist, aber die für mich so krass gezeigt hat, dass das so überhaupt gar nicht mein Arbeiten wäre. Nicht, weil ich Kinder nicht mögen würde, aber sondern weil diese Reaktionen, die Jugendlichen hatten, also ich bin auf Station gekommen, da war ein, du sagtest vorhin ja schon, die Jungs sind ja manchmal so ein bisschen raufig und so ein bisschen drüber und so und der, das war so ein 12-Jähriger, der war wegen irgendwas ziemlich erregt gewesen und der kommt auf den Flur und mault rum und sieht dann so einen Plastikmülleimer und tritt halt volles Kanonenrohr wie so ein Elfmeter diesen Eimer durch den ganzen Flur. Und dass jemand so ein bisschen aggressiv mir gegenüber auftritt oder ich dann halt auch im Rahmen von der Fixierung auch mal körperlich werde und so weiter, das kenne ich in der Erwachsenenpsychiatrie. Aber so dieses Rauslassen an so einem Objekt und dass das wirklich so 3 Schritte zurück, angetäuscht und volles Kanonenrohr den Plastikmülleimer da durch die Station geschossen, habe ich gesagt, also Hut ab vor all den Leuten, die sowas jeden Tag machen können und diese manchmal ziemlich, ich nenne es mal, so habe ich es mir vielleicht auch für mich hergeleitet, so eine rohe Emotion, also so eine gesellschaftlich noch nicht geformte Emotion einfach rauslässt, wie so ein Kind halt. Und ich dachte, Hut ab vor all denen, die das machen, aber ich könnte das einfach nicht, weil das würde, ich sehe das und da blutet mein Herz. Also ich so als Vater, aber auch schon als jemand, der einfach so vielleicht auch eine Affinität hat, da auch Kinder toll zu finden und so weiter, dass ich da so ein bisschen gehemmt bin. Also zum einen, wollte ich in diesem auf diesem Wege noch loswerden. Und ich habe noch 2 private Fragen an dich. Die kannst du auch gerne ganz, ganz kurz beantworten. Du bist ja, hast du gesagt, spanisch affin. Also wir haben spanischen Rotwein heute getrunken. Du hast dort auch an einer Fernuni studiert. Könntest du dir vorstellen oder hättest du im Laufe deiner Laufbahn vorstellen können, auch in Spanien als Kinder- und Jugendpsychiater zu arbeiten? Vielleicht hast du die Arbeit da ja auch kennengelernt im Sinne von, wie funktioniert ein Krankenhaus der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Spanien oder so? Wäre das was für dich gewesen?
Also es gibt in Spanien keinen eigenen Facharzt für Kinderpsychiatrie, sondern das ist so eine Unterdisziplin in der Erwachsenenversorgung. Ich glaube, dass es wirklich schwierig ist, kinderpsychiatrisch in einer anderen Kultur zu arbeiten. Also vielleicht könnte ich mir es mittlerweile ein bisschen vorstellen, nach jetzt wirklich etlichen Jahren auch mit der Sprache. Früher hätte ich mir es tatsächlich nicht zugetraut, weil es ist ja zum Teil gerade in der Fremdsprache, auch wenn es mit dem Studium gut funktioniert hat, aber man muss sich ja schon mal anstrengen, das überhaupt zu verstehen. Und dann noch die Zwischentöne, was ja doch kulturell noch mal ein bisschen anders ist, mitzukriegen und da auch zu intervenieren. Und es ist selbst zwischen europäischen Ländern, also es ist in Spanien oder auch in Lateinamerika nochmal anders als in Deutschland. Mhm. Und das ist, glaube ich, in der Chirurgie einfacher. Da kann ich halt doch die OP-Technik, ob ich die jetzt in Deutschland oder in Spanien oder in sonst wo anwende, ist halt die gleiche. Und aber diese kulturellen Feintöne zu verstehen, wie Familien ticken und was auch Familien annehmen können, ist, glaube ich, doch mal noch mal ein bisschen was anderes. Also mittlerweile so für nach der Rente oder so, mal schauen, wie es weitergeht. Aber ja, ganz früher habe ich mich das tatsächlich eine Zeit lang gefragt und so nicht zugetraut.
Okay, aber das heißt, wenn du berentet wirst, dann ist der Wohnwagen schon in Richtung Spanien unterwegs, fast, weil es da auch schön in der Rente sein kann.
Mal gucken, oder das Flugzeug nach Mallorca oder was auch.
Genau. Ja. Ich habe eine letzte Frage noch und das ist auch so ein bisschen, was natürlich mir auch auf der Seele brennt, auch als Pflegekraft oder so weiter und so fort. Und wenn du so dein Haus als Ganzes, also dein Haus im Sinne von deine Wirkungsstätte, deine Kinder- und Jugendpsychiatrie hier an der Uniklinik, wenn du einen kleinen Schnipp machen würdest und du würdest gern eine Sache, müssen nicht viele Sachen sein, eine einzige Sache, die du sofort verbessert haben willst, auch vielleicht auch im Sinne für die Patienten, dass du sagst, da das ist eine Sache, die muss auf jeden Fall, da sind wir vielleicht auch schon gut drin, aber da müssen wir noch mal was tun. Oder dass du vielleicht auch was Utopisches, kann ja auch sein, dass du sagst, am liebsten wünsche ich mir, alle Leute wären gesund. Aber dann, das ist absolut utopisch. Aber was wäre das?
Ich glaube, wir müssen es schaffen, den Beruf für tatsächlich die Pflege und die Pädagogen wieder so attraktiv zu machen, dass wir trotz des Mangels an jungen Leuten wieder ausreichend Personal haben, weil ich total engagierte Leute da erlebe, die aber natürlich dann in Stress kommen, wenn man einfach so und so oft einspringen muss und da keine Regelmäßigkeit drin hat. Wir hatten ja den Streik, der, glaube ich, für alle eine massive Belastung war. Auch eine massive Belastung, weil wir nur sehr eingeschränkt Patienten versorgen konnten. Wenn wir aber hoffentlich den Tarifvertrag, der jetzt vereinbart wurde, tatsächlich umsetzen könnten und entsprechend Leute einstellen, das wäre, glaube ich, ein wesentlicher Fortschritt schon, weil wir haben, glaube ich, sehr, sehr gute, sehr engagierte Leute, aber da Bedingungen zu haben, ich glaube, dass da die Patienten total von profitieren würden, wenn das genügend Leute sind. Weil die Situation ist nicht schlecht. Ich glaube, wir haben in Köln hier eine Situation, die recht privilegiert ist gegenüber vielen Standorten, die eben keine Großstadt sind. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir insgesamt als Uniklinik da ein attraktiver Arbeitgeber sind. Aber selbst so, es dürfte durchaus noch ein bisschen mehr sein. Und da die Bedingungen so anzupassen, dass wir auch im Wettbewerb, weil es werden hier Leute fehlen, in allen Berufen werden Leute fehlen. Und das heißt, wir müssen noch ein bisschen attraktiver werden, weil es muss attraktiver sein, in der Kinderpsychiatrie und in der Erwachsenenpsychiatrie zu arbeiten, als jetzt in die IT zu gehen oder Makler zu werden oder sonst irgendwas zu machen.
Ja, also Medizin, sei es Arzt, sei es Therapeut, sei es Pflege, ist ein ganz interessantes Berufsfeld. Das kann man so sehen. Und weil es auch, ich hatte das letztens gelesen, weil es auch so eine sozialgesellschaftliche Komponente in sich führt, weil man halt auch so sagt, okay, ich tue halt auch was für die Gesellschaft. Ne? Stefan, ich danke dir für deine Infos, für dein tolles Gespräch, auch für die Einblicke, die ich in die Kinder- und Jugendarbeit so ein bisschen haben konnte. Ich habe schon so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich nicht einfach mal hospitieren komme und einfach mal noch mal einen richtigen Tagdienst miterlebe und nicht nur fliegende Mülleimer oder diese einen Nachtdienst, wo ich irgendwie hoppla hopp mal ganz kurz mal da vorbeigucken musste. Aber vielen Dank dafür. Ich wollte auf diesem Wege noch darauf hinweisen, dass die Leute natürlich per WhatsApp auch Kontakt zu uns aufnehmen können oder auch auf der Homepage www.geschichtenausderpsychiatrie.de alle Links finden. Und ich möchte auf diesem Wege nochmal daran erinnern, dass wir ja auch die sogenannten Shorts-Folgen haben. Das bedeutet, dass auch Leute ihre Geschichten mir schicken können, sei es per WhatsApp oder per E-Mail, und dass ich die dann in den kurzen Folgen auch mit verarbeite. Und dementsprechend, Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Das war ganz toll. Und vielen Dank für die Einblicke auch in den Rotwein. Ich glaube, nach dem zweiten Glas hat er mir sogar sehr gut geschmeckt.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Tschüss.